Die erste Schwierigkeit war, dass ich dachte, ich muss einen Mann porträtieren, so ganz verdichtet, das Porträt des deutschen Handwerkers am Beispiel Frank Mensing. Das Problem war halt, Frank Mensing steigt nicht mehr aufs Dach. Insgesamt fand ich schon so, dass ab Tag 2, als ich dann selber auf dem Dach stand, dass das alles cool war. Also es hat mir total Spaß gemacht. Also ich habe erstmal gemerkt, wie gut mir das tut auf eine Art und Weise. Also wie gut ich mich körperlich fühle, wenn ich so arbeite. Im Gegensatz dazu, wenn ich morgens ins Büro gehe und zu viel Kaffee trinke und zu viel sitze.
Reporter Insights – Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hi, mein Name ist Luisa Wick, ich bin freie Journalistin und Teil des aktuellen Jahrgangs der Reportageschule in Reutlingen. Und ich freue mich sehr, euch abwechselnd mit Paul Weinheimer, den ihr schon letzte Folge gehört habt, durch diese nächsten Gespräche begleiten zu dürfen. In der heutigen Folge ist Philipp Daum bei uns zu Gast. Er ist Redakteur im Ressort X von Zeit Online und seine Recherche, um die es heute geht, wurde mit dem Willy-Bleicher-Preis ausgezeichnet. Philipp hat sich angesichts des großen Handwerkermangels in Deutschland die Frage gestellt, wie sich die Arbeit anfühlt, die viele offenbar nicht mehr machen wollen. Und dazu ist er selbst 4 Tage aufs Dach gestiegen und hat in einem Handwerksbetrieb mitgearbeitet. Ich möchte mit Philipp heute darüber sprechen, wie man am besten die Geschichte hinter großen Zahlen recherchiert und ob Wirtschaftsreportagen ein anspruchsvolleres Genre sind als andere Reportagen. Hi Philipp, schön, dass du heute dabei bist.
Hi, danke für die Einladung.
Wir wollen heute über deinen Text sprechen. Ganz alte Schule heißt der und der ist bei Zeit Online im Ressort X erschienen. Und dafür hast du 4 Tage lang in einer Dachdeckerfirma, der Mensing Bedachung GmbH, mitgearbeitet. Und würdest du nach der Erfahrung sagen, dass dann dir ein guter Handwerker verloren gegangen ist, Philipp?
Nee, definitiv nicht. Mir ist maximal ein guter Hilfsarbeiter verloren gegangen. Das waren größtenteils die Sachen, die ich damals gemacht habe. Ich glaube, es hat schon einen ganz guten Grund, warum ich kein Handwerker geworden bin, sondern Journalist. Aber nichtsdestotrotz hat es echt Spaß gemacht, da zu arbeiten. Und ich habe mich nicht ganz doof angestellt, aber ich würde mich jetzt nicht, ich war jetzt nicht kurz davor, umzuschulen.
Und wieso hast du dich dazu entschieden, nicht nur den Handwerker zu begleiten, sondern eben selbst mit aufs Dach zu steigen und eine Ich-Reportage draus zu machen?
Das ist eine gute Frage. Das hat sich so ein bisschen entwickelt, glaube ich, während dem Prozess selber. Also es war einmal so ein Auftragswerk, ehrlich gesagt. Also meine Redaktion hatte einfach die Idee, Handwerker ist doch gerade wahnsinnig interessant, weil es diese Metaebene gab und weil es im Sommer 2023 war und alle über Wärmepumpen diskutiert hatten. Und dann gab es aber schon ganz viele Wärmepumpen-Reportagen und ich wollte nicht noch eine Wärmepumpen-Reportage machen. Und mein Chef meinte damals, aber dass der Handwerker doch die Figur der deutschen Gesellschaft gerade ist, weil alles ist kaputt und keiner und alle müssen, und es gibt zu wenig Leute, die das reparieren. Und man muss sich doch mal angucken, wie diese Arbeit wirklich ist. Und dann habe ich sozusagen jemanden gefunden, Frank, nach so ein bisschen Suchen. Und der hat mir aber damals schon gesagt, dass er selber gar nicht mehr aufs Dach geht. Und dann dachte ich, ah, das ist irgendwie schade, aber gleichzeitig auch ziemlich normal, weil Frank ist Ende 50 und mit Ende 50 gehst du normalerweise nicht mehr aufs Dach. Also die Knie sind kaputt oder die Hüfte ist kaputt oder die Leute sind eigentlich wirklich fertig nach 30, 40 Berufsjahren. Und den ersten Tag war ich nur mit Frank unterwegs und das waren dann viele Besorgungen, viel administrativer Kram, viel auch Quatsche, was irgendwie auch zur Arbeit dazugehört und mit Kundenreden und Kundenbesuch und alles. Und dann dachte ich aber, es wäre cool, wirklich mitzuarbeiten, weil ich sonst nicht so richtig hätte erzählen können, was die Arbeit tatsächlich ausmacht. Also durch bloße Beobachten hatte ich das Gefühl, das reicht in dem Fall einfach nicht. Und ich hatte auch ehrlich gesagt Lust drauf. Also ich fand die Jungs sozusagen, also Franks Angestellte, ich fand die cool, aber ich hatte mit denen nicht so viel zu tun. Und ich hatte auch das Gefühl, da ist so eine Barriere irgendwie ein bisschen zwischen uns, weil ich die ganze Zeit mit dem Chef rumhänge am ersten Tag. Und dann dachte ich, habe ich Frank gefragt, ob ich mitarbeiten kann. Und Frank war, Gott sei Dank, relativ unbürokratisch. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie das versicherungsrechtlich war, dass ich damit gearbeitet habe, ehrlich gesagt. Aber der hat dann gemeint, das ist kein Problem, macht es. Und dann habe ich auch gemerkt, dass dadurch, dass ich wirklich auch Zeit habe und vor Ort bin und 4 Tage dann da war, dass ich einfach auch ein paar Stunden nur arbeiten konnte, um dann irgendwie Eindrücke zu bekommen. Und ja, es hat mir einfach geholfen, der Beruf ausmacht, dem näher zu kommen und aber auch den Leuten, die da arbeiten, näher zu kommen. Weil die haben ja auch nicht die ganze Zeit zu quatschen, die müssen ja arbeiten und dann quatscht man halt währenddessen, was die eh die ganze Zeit machen.
Und diesen Entstehungsprozess machst du ja relativ transparent. Also deine Geschichte ist in 5 Kapitel unterteilt und das erste Kapitel widmest du ja fast gänzlich irgendwie der Frage, warum du diesen Text überhaupt schreibst und erzählst, dass es von der Konferenzidee eben zu dieser ich schau mal, ob ich das selber überhaupt mit meinen Händen hinkriegen würde, Idee gekommen ist.
Ja.
Warum? Also warum machst du das so transparent?
Also ich wusste am Anfang beim Schreiben gar nicht, ob das ein Ich-Text werden soll. Ich wusste nur, ich hatte viel Material, wo ich dabei war und ich habe mir viel Notizen aufgeschrieben, wie sich diese Arbeit anfühlt. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und das erstmal als klassische Reportage aufgeschrieben. Das war sozusagen das, was dann später das zweite Kapitel wurde, also Franks Leben, weil das wäre eine ganz klassische Reportage gewesen, also ein Porträt eines Dachdeckermeisters, eines Altgedienten, der aufgibt. Und dann habe ich das dritte Kapitel geschrieben und gemerkt, ja, ich finde überhaupt keinen anderen Weg, das ohne Ich zu schreiben. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich das Ich am Anfang, den ich schon so halb geschrieben hatte, aber mit einer anderen Intonation, dass ich da reinweben muss, stärker reinweben muss. Und dann erschien es mir einfach irgendwie folgerichtig, zumindest kurz zu erzählen, wie es dazu kam. Weil man ja das Ich als Figur dann relativ früh einführen muss am Anfang. Weil es sonst irgendwie so aus dem Nichts kommt, irgendwann in der Mitte des Textes. Und das wäre komisch gewesen.
Das ist aber spannend. Das heißt, du hast erst beim Schreiben eigentlich entschieden, dass es ein Ich wird?
Ja.
Krass, okay.
Ja, das Schreiben ist chaotisch.
Das stimmt, ja.
Also bin ich bei allen, aber bei mir schon.
Ja, kann ich auch nachvollziehen, ja.
Ja.
Also Frank Mensing, der Inhaber von der Dachdeckerei und die Mitarbeiter, die sind ja, wenn man deinen Text so liest, so die Traumprotagonisten eigentlich. Die sind authentisch, die sind irgendwie reflektiert und die lassen dich nah an sie ran.
Ja.
Und dadurch bekommt der Text so viel Charakter und irgendwie auch Leichtigkeit. Wie viel Reporterglück war das und wie viel Vorarbeit hast du da geleistet?
Also Glück ist es immer in jedem Fall, weil ich ja vorher auch gar nicht wusste, was dann passieren wird. Also dass die mich mitarbeiten lassen, dass es irgendwie so ein schönes altes Haus aus dem 18. Jahrhundert ist, auf dem wir drauf sind und nicht irgendeine Industriebaustelle in Essen, was es ja auch hätte sein können. Aber es war schon viel Vorarbeit. Also ich hab gecastet, wie man so sagt. Ich habe Protagonisten gesucht, wirklich so vom Schreibtisch. Wir hatten die Idee, finde einen Handwerker, porträtiere den mit Metaebene, irgendwie große Geschichte über den Handwerker, was ja absurd ist. Weil wer ist der Handwerker? Und ich habe dann so mit 5 verschiedenen gesprochen, glaube ich. Also eine Handvoll ungefähr. Und da waren interessante Leute dabei und weniger interessante Leute dabei. Und bei Frank hatte ich sehr schnell das Gefühl nach dem ersten Sprechen, okay, der ist fantastisch, weil ich die ganze Zeit, also ich konnte sozusagen Dinge, die er mir gesagt hat, konnte ich auswendig weitererzählen und habe das ganz begeistert meinen Kollegen erzählt. Ich tue mir manchmal schwer damit, mit so einem Casting dann wirklich auszuwählen, wer ist dann der richtige Protagonist. Aber in dem Fall war es dann relativ klar, dass der Mann einfach nicht nur was zu erzählen hat, sondern auch gut reden kann. Das ist ja das, was man am Telefon als erstes mitkriegt. Und es gibt ja dieses Klischee über Handwerker, dass die Leute ja nicht umsonst Handwerker sind und keine Mundwerker sozusagen, also die oft sich nicht so wahnsinnig gut ausdrücken können. Und das ist schon nicht so ganz falsch. Also ich hatte schon auch mit Leuten am Telefon zu tun, wo ich nach 5 Minuten das Gefühl hatte, okay, jetzt ist einfach alles gesagt. Und auch über die hätte man schreiben können. Aber es wäre ein ganz anderer Text geworden. Und natürlich lebt dieser Text wahrscheinlich auch von dieser Ruhrgebietsmentalität und von diesem ganzen Gequatsche und von den Geschichten, die dir erzählen. Und ja, dass dann vor Ort die ganzen Mitarbeiter auch noch so sind, das wusste ich natürlich nicht. Aber ich hatte mit Frank das Gefühl am Telefon, okay, das wird sich lohnen, da hinzufahren.
Verstehe. Das heißt, Frank war quasi gecastet und der Rest war dann Glück.
Genau. Also Franks Mitarbeiter kannte ich nicht, hat mir dann irgendwie 2 Tage, bevor ich da war oder ein paar Tage, bevor ich da war, hat er mir Fotos geschickt von der Hochzeit seines ältesten Mitarbeiters, von Sebastiano, der gerade geheiratet hatte und da waren die alle da und hatten Kluft an und haben ihm so ein Herz aus Schiefer gehauen und dann dachte ich so, okay, ja, das klingt alles ganz gut. Das war mir alles gar nicht klar, was dann noch alles mit dabei ist.
Bei dieser ProtagonistInnen-Suche würde ich gerne noch ein bisschen bleiben. Hast du da irgendwie ein bestimmtes Vorgehen, wie du das machst oder Tipps auch, dass also bei der Gestaltung von den Terminen dann auch vor Ort oder eben in den Telefonaten, wenn ich es gerade richtig rausgehört habe, hast du quasi mit denen erstmal alle in einem Telefon gesprochen.
Ja. Ja, ich wünschte, ich könnte das so ganz systematisch erzählen. Ich brauche dafür immer relativ lange. Also ich habe, glaube ich, für diese Protagonistensuche schon ein paar Wochen gebraucht. Das lief aber auch alles so nebenher. Also ich habe nebenher noch in anderen Projekten gearbeitet. Und ehrlich gesagt, ganz dumm, ich habe einfach viele Freunde, Bekannte und Kollegen gefragt. Und Frank war in dem Fall wirklich der Nachbar von Eltern von einer Arbeitskollegin. Also so kam ich an den. Und ich habe andere, ich habe Familie in Franken, in Oberfranken. Da habe ich noch Leute gefragt, ob die nicht jemanden kennen. Aber die waren dann eher so ein bisschen, wie auch das Klischee des Oberfranken sagt, so ein ganz klein bisschen maulfaul. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Also ich habe einfach rumgefragt. Das mache ich tatsächlich öfter, wenn ich Protagonisten suche. Das hat sich bisher als der beste Weg rausgestellt. Man kann natürlich auch Leute auf Social Media finden. Es gibt auch gar nicht mal so wenige Handwerker, die dann irgendwie fancy Instagram-Accounts haben und sich dann Roofer und so nennen. Die gibt's auch, aber das wäre wieder eine ganz andere Geschichte gewesen. Ich wollte ja quasi so einen klassischen alten Handwerker so, also alte Schule, ich wusste nicht, dass der Text da mal so heißen wird, aber sowas hatte ich eigentlich im Sinn. Und die Leute haben wirklich Besseres zu tun oder anderes zu tun, als auf Instagram irgendwie Fotos hochzuladen. Ja, hat es deine Frage beantwortet? Ich bin mir nicht sicher.
Auf jeden Fall. Was ich mich da immer noch frage persönlich, bei diesen Telefonaten, die du dann am Anfang führst, sagst du den Leuten dann so, hey, ich bin gerade erst noch auf der Suche, kann sein, dass das Telefonat jetzt quasi ins Nichts führt?
Ja. Das war mir am Anfang immer relativ unangenehm, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich schon, ich habe ja teilweise eine Stunde mit den Leuten geredet am Telefon und hatte das Gefühl, okay, ich nehme da schon ganz schön Zeit in Anspruch, aber mit der Zeit ist mir das leichter gefallen und bisher hat sich eigentlich nie jemand drüber aufgeregt. Also ich erzähle den Leuten dann immer, es ist quasi ein Vorgespräch, ich rede mit verschiedenen Leuten und dann, ich weiß gar nicht, was ich so ganz genau sage, aber es hat sich noch niemand drüber beschwert und ja, also tatsächlich war es in dem Fall so, dass ich, glaube ich, mit 5 oder 6 Handwerkern gesprochen habe. Alles Männer auch tatsächlich. Und ja, 4 oder 5 sind es halt nicht geworden. So ist es.
Mhm. Und da hast du dann einfach nochmal angerufen und gesagt, hey, sorry, ich habe jetzt hier doch jemanden angefunden, der noch besser passt.
Genau. Also so habe ich es nicht gesagt. Ich habe gemeint, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber also man will den Leuten ja auch nicht direkt ins Gesicht sagen, ey, sie sind zwar ganz interessant, aber andere Leute sind noch interessanter. Ich glaube, Leuten aus Berlin habe ich dann gesagt, ja, ich fahre jetzt ins Ruhrgebiet, weil das ist halt so eine alte Handwerkstradition und wir brauchen mal wieder eine Geschichte aus Westdeutschland, was irgendwo auch stimmt. Aber ja, also du weißt, was ich meine.
Verstehe, ja. Gab es denn bei der Recherche Momente, die dich irgendwie besonders beeindruckt haben, die nachhaltig bei dir im Kopf geblieben sind?
Also nicht einzelne Momente, aber insgesamt fand ich schon so, dass ab Tag 2, als ich dann selber auf dem Dach stand, dass das alles cool war. Also es hat mir total Spaß gemacht. Also ich habe erstmal gemerkt, wie gut mir das tut auf eine Art und Weise. Also wie gut ich mich körperlich fühle, wenn ich so arbeite. Im Gegensatz dazu, wenn ich morgens ins Büro gehe und zu viel Kaffee trinke und zu viel sitze. Also es hat sich körperlich gut angefühlt. Es gibt eine kleine Passage im Text darüber. Und auch darüber, dass ich relativ herzlich aufgenommen wurde und jetzt nicht gleichberechtigt behandelt wurde, weil ich kann ja viele Dinge überhaupt nicht, die Männer da können. Aber das, was ich gemacht habe, habe ich irgendwie gut gemacht. Und die haben mich einfach mitarbeiten lassen. Und es gab einen Moment, wo ich Frank gesagt hatte, ich glaube an Tag 3 oder 4, Frank, ich muss mal mit dir rausfahren, weil ich brauche noch ein bisschen Außenszene quasi und Kundengespräche. Und dann meinte so, ja, du, aber ohne dich kriegen wir jetzt das Dach eigentlich nicht abgedeckt. Also du musst jetzt erst nochmal 2, 3 Stunden weitermachen, dann nehme ich dich mit. Und dann dachte ich, okay, also er hat mich dann irgendwann auch so verplant. Und das fand ich, das war irgendwie schön. Also, dass ich tatsächlich nicht nur so ein bisschen Arbeit simuliert habe, sondern tatsächlich mitgearbeitet habe. Und was in der Recherche war es schon anders als in anderen Recherchen, weil ich das Gefühl hatte, okay, meine Rollen verschwimmen da gerade so ein bisschen. Also ich bin zwar Reporter, aber irgendwie auch mitarbeitender Reporter. Also was Ethnologen sagen, teilnehmende Beobachtung. Mhm. Das habe ich gemacht. Ja.
Und mit deiner Reportage gibst du ja auch einem Thema ein Gesicht, was sonst häufig nur so eine abstrakte Zahlenmeldung ist. Also dass der Handwerksverband sagt, dass 250.000 Stellen im Handwerk unbesetzt sind. Und wieso ist es in deinen Augen wichtig, über die Zahlen hinauszugehen und die Geschichte dahinter zu erzählen?
Also ich glaube einfach, weil ich bin ja kein Wirtschaftsredakteur. Ich schreibe hauptsächlich Reportagen oder erzählende Stücke. Und deswegen stellt sich mir die Frage so gar nicht, weil ich habe kein festes Thema. Ich schreibe über alles Mögliche. Ich habe relativ selten tatsächlich über Wirtschaftsthemen geschrieben. Vielleicht auch deswegen, weil unsere moderne Wirtschaftswelt oft ein bisschen schwer zu fassen ist in Reportageform. Aber in dem Fall war es total klar, dass ein Handwerkerthema, dass da sehr viel zu holen ist als Reporter. Weil die Leute, also es gibt ja, also wir kennen ja alle viele Reportagen, die oder Reportagen in Anführungszeichen, die vorgeben, Reportagen zu sein, und dann sitzt man halt bei Leuten am Schreibtisch oder sitzt mit Leuten in Cafés, und das sind so Talking Heads Geschichten. Und in dem Fall war es völlig klar, die Leute sind halt draußen bei Wind und Wetter, und es gibt da total viel zu beobachten. Es werden gute Fotos dabei entstehen. Und es war klar, dass das ein Reporter-Thema ist. Sonst hätte es mich auch nicht so interessiert, muss ich sagen. Also ich fand schon auch wichtig, die Theorie mit reinzupacken und den Überbau damit reinzupacken. Und wie wir bei der Zeit oft sagen, wir brauchen immer eine Metaebene und müssen irgendwie das Größere im Kleinen erzählen. Aber das lag irgendwie alles auch so ein bisschen auf der Hand in diesem Sommer 2023. Genau.
Würdest du deinen Text denn überhaupt als Wirtschaftsreportage bezeichnen?
Ja, kann man so sehen. Also es ist in jedem Fall eine Reportage, und mit Wirtschaft hat schon auch was zu tun, ja. Mhm. Aber ich finde das Label gar nicht so wichtig.
Jetzt hast du ja schon gesagt, dass das eigentlich gar nicht so dein primäres Thema ist. Trotzdem würde ich dich gerne auch fragen, dass so Wirtschaftsthemen, die gelten ja häufig als so ein bisschen trocken, mancher würde sogar sagen langweilig. Und deshalb vielleicht jetzt auch, hast du es beim Schreiben von dem Text vielleicht auch gemerkt, würdest du sagen, dass Wirtschaftsreportagen deshalb irgendwie ein schwierigeres Genre sind als andere Reportagen?
Könnte ich mir vorstellen, also für mich glaube ich in jedem Fall, wenn man sich sehr gut auskennt, wird es wahrscheinlich leichter. Was ich immer toll finde, ist, also ohnehin fast alles, was Julia Friedrichs macht, die ja wirklich sehr viele Wirtschaftsgeschichten erzählt. Und aber auch da ist es so, ich habe sie neulich bei einer Veranstaltung kennengelernt und wir haben ein bisschen auch über Arbeitsweise und so gesprochen. Und auch da hat es viel damit zu tun, dass sie quasi normale Leute castet. Also Wirtschaftsgeschichten sind ja dann auch immer Gesellschaftsgeschichten, weil die Leute beeinflusst sind von der Art und Weise, wie sie arbeiten, und von der Art und Weise, wie sie konsumieren, und von ihrem Lebensstandard und von ihren Wohnverhältnissen, und all das ist Wirtschaft und damit auch automatisch Gesellschaft. Ich glaube, dass so Geschichten in der Vorbereitung relativ viel erfordern, weil man ja normale Leute eigentlich haben will. Und normale Leute zu casten ist ein bisschen schwieriger als Experten zu casten, weil die sozusagen keine institutionellen Rollen haben. Also die haben kein Pressetelefon und keinen Pressesprecher, die muss man finden. Und da muss man ein Gefühl für entwickeln, ob die Leute interessant sind und ob sie spannend sind. Und dann muss man das Glück haben, Leute zu finden, die einen wirklich in ihr Leben mit reinlassen. Das machen ja auch nicht alle. Aber davon lebt es. Deswegen glaube ich, dass Wirtschaftsreportagen mehr Vorbereitung brauchen als andere Reportagen, könnte ich mir vorstellen.
Fällt dir da ein Text ein von Julia Friedrichs, den du empfehlen würdest, wenn man mal so eine klassische Wirtschaftsreportage lesen möchte?
Ein Film fällt mir ein, der heißt Wir waren mal Mittelschicht. Und da werden 3 oder 4 Leute, ist eine NDR-Produktion, hat sie zusammen mit einer Kollegin gemacht, und da werden 3 oder 4 Leute porträtiert, die, ja, wie der Name so sagt, sozusagen früher in Berufen gearbeitet haben, die ein klassisches Mittelschichtseinkommen nach sich gezogen hätten und die heute sozusagen eigentlich an der Grenze zur Armut leben, obwohl sie arbeiten, also die Working Poor sozusagen. Mhm. Und das ist ein super eindrücklicher Film, weil sie total nah rankommt an ihre Protagonistin. Es gibt eine Protagonistin aus Bremerhaven, die Postbotin ist, die davon träumt, ein Haus zu besitzen. Und weil es für ein Haus natürlich überhaupt nicht reicht, schaut sie sich Tiny Houses an. Und dann gibt es eine Szene, wo sie in einem Tiny House sind an der Weser. Und es ist winzig, es ist wirklich winzig. Also vielleicht 15 Quadratmeter oder so. Und sie fühlt sich da aber total wohl und ist irgendwie bescheiden und stellt sich das toll vor für ihren Ruhestand, und dann findet sie raus, dass dieses Tiny House auch 100.000 Euro kostet, und sie hat halt so mit 30 oder so gerechnet, und das ist ehrlich gesagt ziemlich herzzerreißend. Und da dabei zu sein als Zuschauer ist einfach sehr intim, und das ist eine fantastische Leistung, da so ranzukommen mit Kamera.
Das klingt sehr spannend, ja. Danke für den Tipp. Ja,
klar.
Würdest du denn sagen, dass es bei Wirtschaftsreportagen mehr als sonst auch schon bei anderen Reportagen so besondere erzählerische Elemente braucht, wie in deinem Fall jetzt zum Beispiel das Ich, weil es eben eher trocken ist?
In dem Fall hat sich's einfach angeboten. Ich kann dir nicht genau sagen, wann es ein Ich braucht und wann nicht, weil es gibt auch viele falsche Ichs im deutschen Journalismus. In dem Fall hat es sich einfach total angeboten, weil es ein Selbstversuch irgendwie war. Also es war eine Mischung aus Selbstversuch und Porträt eines Berufsstandes. Und also klar, das eignet sich dann schon irgendwie fürs Genre, weil es gibt viele Berufe, die man mal ausprobieren könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch wirklich viele Leute interessieren würde, wenn ein Reporter oder eine Reporterin sich hinstellt und verschiedene Berufe ausprobiert. Weil es gibt so viel Auswahl und das ist ja allein ein totaler Service, zu sagen, so ist es irgendwie in der Bank zu arbeiten, so ist es auf dem Dach zu arbeiten, so ist es Klempner zu sein. Ich würde das lesen.
Okay. Und dann noch eine Frage zum Ressort X. Und zwar, du bist ja Redakteur im Ressort X von Zeit Online und ihr habt für eure Geschichten mehr Zeit und Ressourcen als in meisten anderen Redaktionen. Welche Möglichkeiten gibt euch das im Vergleich zu anderen Reportern oder Redakteuren?
Das ist ein großes Privileg und das hat mir in dem Fall zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, dass ich eine wirklich gründliche Vorrecherche machen konnte. Also ich habe nicht sozusagen einfach den erstbesten Handwerker von der Handwerkskammer angerufen und bin da hingefahren und habe mich überraschen lassen, sondern ich habe mit 5, 6 Leuten gesprochen und abgewogen und das meinen Kollegen erzählt, um dann irgendwann eine sehr gut informierte Entscheidung zu treffen. Ich fahre jetzt ins Ruhrgebiet und dann bin ich auch noch 4, 5 Tage im Ruhrgebiet und habe auch noch Zeit, die Geschichte aufzuschreiben. Das ist super. Und das ist einfach, also das größte Privileg ist Zeit. Und durch Zeit hast du die Möglichkeit, besser auszuwählen. Du kommst näher an die Leute ran und du kannst es gründlicher aufschreiben und auch, was ich vorhin gesagt habe, den Text völlig anders anfangen und dann umbauen, was ich gerne mache. Also ja, Journalismus ist komprimierte Zeit, ne? Hat Konstantin Seib, glaube ich, mal gesagt. Und davon haben wir glücklicherweise einfach was. Und das freut mich sehr.
Weißt du noch, wie lange du an dem Text gearbeitet hast, also von Protagonistinnensuche bis Veröffentlichung?
Genau kann ich es nicht mehr sagen, aber ich glaube vom ersten Anruf bis dass der Text online gegangen ist, waren es 6 Wochen, 2 Monate und ich war dazwischen aber nochmal im Urlaub. also netto wahrscheinlich 6 Wochen.
Die Hürde.
Welche besonderen Schwierigkeiten gab es denn während der Recherche?
Die erste Schwierigkeit war, dass ich dachte, ich muss einen Mann porträtieren, so ganz verdichtet, das Porträt des deutschen Handwerkers am Beispiel Frank Mensing. Das Problem war halt, Frank Mensing steigt nicht mehr aufs Dach. Also kann ich ja nicht machen. Ich kann ja nicht über einen Dachdecker schreiben, der nicht hochgeht. Und ich hatte aber am Anfang das Gefühl, man muss das so ganz klassisch in einer Figur komprimieren und ich glaube, das war einfach eine Schwachsinnsidee. Und es war dann letztendlich, naja, leicht war es nicht, aber ich habe den Text dann eben so gebaut, dass er sozusagen 2 Ebenen hat und das eine ist meine Selbsterfahrungsebene und das andere ist die Porträtebene. Und das zu verschmelzen war nicht so ganz easy. Darüber haben wir vorhin geredet, wie dann das erste Kapitel umgeschrieben werden musste und so Sachen, aber es ging dann schon.
Der Rausschmeißer.
Welchen Tipp würdest du NachwuchsjournalistInnen geben, die die Geschichte hinter den Zahlen suchen?
Sich Zeit zu nehmen. Und das klingt total bescheuert, weil ich bin in einer privilegierten Position und werde dafür bezahlt und ich habe einen festen Vertrag dafür, dass ich mir Zeit nehmen kann. Aber wahrscheinlich, also es ist trotzdem irgendwie nötig für wirklich gute Geschichten, nah an die Leute ranzukommen, sich die Zeit zu nehmen, auch nochmal drüber nachzudenken, Bücher zu lesen. Ich habe 2 Bücher gelesen für die Recherche und das alles wird, wenn man frei ist, wahrscheinlich keine Redaktion wirklich gut bezahlen und dann muss man über Querfinanzierung nachdenken, denke ich. Aber also in meiner Erfahrung gibt es eigentlich keine Abkürzung für gute Texte, sondern meistens brauchen sie viel Zeit. Das stimmt auch nicht immer, weil manchmal ist man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es passieren irgendwie total weltbewegende Dinge und man ist einfach da und schreibt die auf. Aber also ich bin sozusagen nicht der Typ dafür. Ich bin meistens der Typ dafür, der sich dann Zeit nimmt und das Glück hat, die sich auch nehmen zu können.
Wie ist das denn bei X? Arbeitet ihr auch mit Freien zusammen?
Wir arbeiten auch mit Freien zusammen, ja. Also nicht so viel. Das meiste machen wir tatsächlich selbst, aber wir arbeiten schon auch mit Freien zusammen, ja.
Und die bekommen dann auch so viel Zeit quasi für einen Text?
Die bekommen auch viel, also Zeit ist nicht das Problem. Die Frage ist halt sozusagen, wir zahlen schon ganz gut, aber auch nicht fantastisch, würde ich sagen. Aber wir zahlen deutlich besser als andere Online-Medien vor allem. Also wir zahlen eher so Print-Honorare, würde ich behaupten. Aber auch da ist es so, dass man sich natürlich als Freier so eine Geschichte leisten können muss. Wir machen es sicher leichter als andere Medien, dass das noch geht, aber manchmal ist es schon trotzdem so, dass diese Geschichten einfach teuer sind und zeitaufwendig.
Ja, dann vielen Dank, Philipp, dass du heute da warst und uns einen Einblick in deine Recherche gegeben hast. War sehr spannend, dir zuzuhören.
Danke, danke für die Einladung, hat mich auch sehr gefreut.
Das war Philipp Daum mit seinem Text Ganz alte Schule. Besonders spannend fand ich daran, dass er die Ich-Form gewählt hat, woran man bei einem Thema wie dem Handwerkermangel wohl nicht als erstes denken würde. Und gleichzeitig hat er es geschafft, dass die Menschen, die diesen Job tatsächlich ausüben, nicht in den Hintergrund geraten. Aus dem Gespräch ist mir besonders im Kopf geblieben, dass es sich manchmal lohnt, Zeit in die ProtagonistInnen-Suche zu stecken und wirklich schon vorab ausführliche Gespräche zu führen, auch wenn sich aus denen letztlich vielleicht gar nichts ergibt. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. In 2 Wochen geht es dann weiter, da ist Lisa Blank bei uns zu Gast. Sie war für RTL Undercover unterwegs in der identitären Bewegung. Hört also gern wieder rein und abonniert unseren Podcast für weitere spannende Recherchen und ihre Hintergründe. Kritik, Lob und Anregungen könnt ihr uns sehr gerne über Instagram oder X zukommen lassen. Wir freuen uns da über euer Feedback. Und dann bleibt mir heute gar nicht mehr viel zu sagen, als vielen Dank zum Zuhören und bis zum nächsten Mal.